Intensiver Leben, der Reisepodcast von Studiosus.
Willkommen zu einer neuen Folge von Intensiver Leben, der Reisepodcast von Studiosus. Mein Name ist René Hausmann, ich bin Radiomoderator, Journalist und selber wahnsinnig gerne unterwegs. In diesem Podcast stellen wir Ihnen nicht nur die Ziele vor, die Sie mit Studiosus erleben werden, wir gehen noch ein Stück weiter, denn Sie lernen auch die Menschen kennen, mit denen Sie auf den Routen von Studiosus unterwegs sein werden. Meine Gesprächspartner, die sind echte Reiseprofis, das sind Menschen, die intensiver leben zu ihrem Beruf gemacht haben, die mit jahrelanger Erfahrung auf Reisen gehen. Und genau so jemanden will man ja eigentlich an seiner Seite haben, ne? Wenn es ins Unbekannte geht. Ich freue mich auf meinen Gast heute, wortgewandt, weit gereist und wahnsinnig unterhaltsam, Andreas Groß. Hallo Andreas.
Hallo René, ich freue mich hier zu sein.
Andreas, Spanien ist heute unser Reiseziel. Es geht mit dir nach Madrid. Und bevor wir die Koffer packen, wollen wir dich so ein bisschen näher kennenlernen. Woher kommst du? Ich weiß von dir, dass du es nirgends so richtig länger aushältst. Du bist viel gereist und noch länger weg, wenn ich das mal so vorsichtig sagen kann.
Ich komme ursprünglich aus Kiel. Ich bin in Kiel in Schleswig-Holstein geboren. Meine Eltern waren allerdings, meine Mutter aus Schleswig-Holstein, aber mein Vater war aus Siebenbürgen. Und Siebenbürgen ist ja Südosteuropa, im heutigen Rumänien. Die Deutschen dort, eine sehr spezielle kleine Volksgruppe innerhalb unserer deutschsprachigen Gemeinschaft. Und aus dieser südosteuropäisch und sehr norddeutschen, dänemarknahen Mischung ist dann das geworden, was dann später zu dem Reiseleiter von Studiosus geworden ist in meiner Person.
Ja, so kann man sich's auch ganz gut erklären, na klar. Ja. Wo überall hast du denn schon gelebt?
Richtig kontinuierlich gelebt, nachdem wir mit der Familie nach München gezogen sind. Ich war gerade mal 10 und geschockt vom ganz anderen Ambiente hier in Bayern. Man war katholisch, es gab keine Dampfloks, alles sehr enttäuschend. Bin ich nach Mexiko gegangen, mehrere Monate mich so aufgehalten, dass man tatsächlich von dort leben sprechen kann. Ich habe 2 Jahre später, noch während des Studiums, mich dann fast ein Jahr lang in Südamerika aufgehalten, in Rio de Janeiro, und habe dort Portugiesisch studiert und bin von dort viel in der ganzen südamerikanischen Region rumgereist, damals auch schon als Studienreiseleiter. Und dann habe ich 5 Jahre in Los Angeles gelebt, in Kalifornien, wo ich als Californio eigentlich eher für die meisten wie ein Mexikaner wirkte. Ich hatte damals noch kein graues Haar und pechschwarze Locken und da dachten alle, ich wäre ein Chicano, ein Mexicano von der anderen Seite der Grenze, was sehr lustig war. Aber die Stadt, wo ich neben London und Amsterdam schon als Kind länger war, war einmal Madrid und dann nach dem Abitur etwas länger Madrid. Und das war auch einer der Gründe, warum ich Spanisch lernen wollte.
Du hast es gerade angesprochen, schon seit Jahren als Reiseleiter unterwegs. Was liebst du so an deinem Beruf? Was ist so faszinierend daran?
Was ich besonders gerne habe, ist eigentlich, dass durch das Führen von Themen mit Menschen zusammen, eigentlich führe ich nicht die Menschen, ich führe durch Themen mit den Menschen. Und zwar die, die wir besuchen und mit den Menschen, die bei mir mitreisen und mir auch vertrauen, jeden Tag von neuem. Und die Summe der Dinge, die man immer wieder zusammenfassend mit diesen Menschen teilen kann, nicht ihnen vorschreiben, nicht sie belehren, sondern sie mit ihnen teilen zu können, ist die tägliche Bestätigung, dass die Themen, um die es geht, spannend sind, dass du richtig investiert hast über dein ganzes Leben in die bessere Durchdringung der Themen. Und wie jedes schöne Lied, wie jede Komposition, sei sie von einem selber oder von anderen, macht sie eigentlich erst Sinn, wenn man sie teilt. Was hilft mir das ganze Wissen, wenn ich zu Hause im Stübchen sitze und vor mich hin murmle, was Franco alles in Spanien getrieben hat? Wir wollen es teilen, wenn wir führen. Wir wollen die Menschen in das Boot holen, wo wir selber rudern und sagen, komm, fahr mit, lass dich anstecken. Und hier sind die Riemen, wenn du auch mitrudern willst, dann machen wir das zusammen.
Andreas, von großen Erlebnissen hast du gerade gesprochen. Intensiver Leben, darum geht es ja in erster Linie bei Studiosus. Yeah. Was sollte man denn von Hause aus mitbringen, um den Gästen dieses Erlebnis auch möglich zu machen? Menschenkenntnis, Humor, vielleicht ein Verständnis für die Geschichte, was ja bei dir in rauen Mengen da ist,
wenn ich das so höre. Ich glaube, das Allerwichtigste ist Begeisterung und eine gewisse Struktur, diese Begeisterung in Formen zu bringen, die nicht nur explosionsartig wie ein Feuerwerk über die Menschen hereindonnert oder blitzt, sondern diese Struktur sollte immer berücksichtigen, dass alles, was mich begeistert, für die anderen vielleicht nur in einer gewissen Dosis verträglich ist. Mhm. Dass nicht das zweistündige Reden über ein Thema der Schlüssel zum erfolgreichen Vermitteln ist, sondern eine bunte Mischung, die möglichst gut verzahnt ist. Dass ich nicht immer weiter in Nebenflüssen mich verliere, wenn ich etwas erklären will, sondern dass ich auf einem Hauptstrom bleibe, der auch immer wieder Themen aufgreift, die schon bekannt sind, aber dann, wenn ich es etwas in Kontext setze, neu beleuchtet werden.
Du hast gerade von einer bunten Mischung gesprochen, Andreas.
Ja.
Die werde ich jetzt hoffentlich mit dir in Spanien erleben. Nun weiß ich von dir, du bist jemand, der die Gegenden, in denen er ist, das, was um ihn herum passiert, inhaliert. Ja. Zeit sollte man haben, sonst kann man ja eigentlich auch zu Hause bleiben. Wir nehmen trotzdem mal an, ich habe nur einen Tag Zeit für Madrid. Wohin gehst du mit mir? Wohin nimmst du mich mit?
Wir würden, das ist das Schöne in Spanien, nicht allzu früh frühstücken. Ein großer Vorteil.
Toll.
In Spanien macht eigentlich nichts Relevantes vor 10 Uhr auf. Und vielleicht waren wir am Abend vorher schon essen. Und zwar ganz in der Nähe vom Hotel, sodass ich noch nicht mein Pulver mit den schönsten Plätzen verschossen habe. Aber wir frühstücken spät, wir spazieren los. Es ist vielleicht 9.30 Uhr. Und ich würde sagen, pass mal auf. Jetzt da rechts ist dann gleich der Prado. Das ist also die Oberbombe, wenn es um Kunst geht, besonders bis zum Jahr 1900. Aber wir gehen jetzt mal ins Herz der Stadt und vielleicht sogar in eine der seitlichen Herzkammern. Und wir spazieren durch das Literatenviertel. Es ist das Viertel, wo Cervantes gelebt und geschrieben hat, wo Góngora und andere Literaten vor 400 Jahren ihre große Literatur verfassten. Und ja, es ist das Herz eines Spaniens, das gerade eine neue Hauptstadt bekommen hat, das noch Bausubstanz aus dem 16. und 17. Jahrhundert hat, aber auch abgefahrene Art-Deco-Gebäude und auch ein paar interessante neue Sachen. Und wir würden da durchspazieren bis zur Plaza Santa Ana. Die Plaza Santa Ana ist vielleicht um 11 Uhr morgens nicht gerade die Explosion des gesellschaftlichen Lebens, aber man sieht, wie sie langsam erwacht. Und wir werden natürlich darauf zurückkommen, denn du weißt genau, dass ich dich am Abend dort wieder hinschleppe, denn da ist die Cerveceria Alemana, die deutsche Bierbrauerei, die natürlich keine deutsche ist, sich aber Alemana die deutsche nennt, weil damit den Spaniern besonders hohe Bierqualität suggeriert wird.
Oh, ist das so?
Denn Deutsch steht für gutes Bier, ja, ja. Da gehen wir dran vorbei. Ich weise darauf hin, dass man sich da später noch ein bisschen Durst anarbeiten soll, damit man in dieser Cerveceria Alemana auch angemessen auf die Theke hauen kann. Und wir spazieren weiter bis zur Plaza Mayor. Und ich kenne viele Städte in Europa, einige wichtige kenne ich auch nicht, aber die Plaza Mayor ist eine Ausnahme in vieler Hinsicht, denn sie ist eine gigantische, in sich geschlossene, großartige Plaza, 400 Jahre alt vielleicht, 350, 400 Jahre. Dort wurden früher die Stierkämpfe abgehalten, dort wurden die Ketzer verbrannt und dort wurde gefeiert. Und so ist es heute noch. Die Bausubstanz, der Platz ist komplett erhalten. Sie ist von steilen Häuserwänden gesäumt, genau viereckig, wie ein großer Karton aus Stein, und in den Häusern wohnen tatsächlich in bezahlbaren Wohnungen ganz normale Madrider Stadtbürger.
Bezahlbar? Was ist bezahlbar, Andreas?
Es ist tatsächlich bezahlbar, das heißt also Wohnungen, die, ich rede jetzt mal von München, in einer Gegend, wo man in München oder in Hamburg eher hochpreisig wohnt, wo es 2.000 kostet die Miete, würde das da wahrscheinlich 1.200 kosten.
Okay.
Mhm. Madrid ist insgesamt keine Billigstadt, aber Madrid ist im Verhältnis dazu, dass sie eine europäische Hauptstadt ist und eine sehr hohe Lebensqualität bietet, ist Madrid doch auch recht preisgünstig. Mhm. Ist übrigens etwas, worüber man auch mit den Kunden redet. Wir würden uns auf der Plaza Mayor verzaubern lassen von diesem wunderbaren Ensemble der Häuser und das Allerbeste, eingesäumt von Arkaden. Mhm. Da sind Bars, da ist Schinken zu haben, da gibt's natürlich auch um 11.30 Uhr schon eine Tapa, vielleicht eine Caña, ein kleines Ströhrchen mit Bier oder ein Jerez, ein trockener Sherry, der zum späten Frühstück so als Nachklang die richtige Stimmung vermittelt, eine solche Plaza richtig wahrzunehmen.
Und da guckt uns auch keiner schief an, wenn wir da morgens so ein Gläschen nehmen? Oder?
Ja, ich glaube, schief gucken sie dich an, wenn du Eis reintust in den Sherry, dann gibt's Ärger. Aber das ist kein Problem und wir haben ja noch ein bisschen was abzuarbeiten, wir gehen ja noch, verbrennen was, also das findet man ganz in Ordnung. Und man würde einfach nur schlendern und ich würde dir ein Restaurant zeigen, wo ich mit Gästen relativ selten hingehe, denn es ist in Anführungsstrichen sehr touristisch. Aber es ist nun ja, es ist immer schon touristisch gewesen, denn es war schon zu Zeiten eben auch wieder von Cervantes, dem Autor von Don Quixote, der hat immerhin um 1600 gelebt, war das Lokal bereits besucht und benutzt. Die Spezialität dort ist Spanferkel. Und Kastilien, und Madrid ist nun das Herz Kastiliens, ist ja auch, wenn man so will, das absolute Höhepunkt Gebiet Europas für Spanferkel.
Aha, das wusste ich nicht.
Und eben das Lokal heißt El Botín, das heißt so viel wie die Beute, the bounty, ja, auf Englisch Botín, dasselbe Wort, und ist eingerichtet mit alten Fliesen, mit uralten Eichenbohlen und mit Fachwerkresten, und man weiß, überall dort sind schon ganz berühmte Leute gesessen, Bundeskanzler, Diktatoren aus Südamerika, aus Spanien, alles, was du dir vorstellen kannst, und es ist ein irres Lokal, das eben auch noch in einer Bausubstanz, das die Jahrhunderte überlebt hat, mitten im Altstadt von Madrid, am Rand von der Plaza Mayor überlebt hat. Was für ein toller Platz, ich liebe es. Nebenbei bemerkt, ist das Spanferkel auch noch sehr gut.
Wollte ich gerade fragen.
Das kommt ja noch erschwerend hinzu.
Ich stelle mir gerade vor, wenn wir das Spanferkel gegessen haben, wie wir dann wieder hochkommen. Also dann, glaube ich, müsste ich schon bald zum Zug.
Timing ist alles. Deswegen würde ich dir das Lokal wahrscheinlich nur zeigen. Mhm. Denn es ist ja auch gut, eine Stadt zu besuchen, das sage ich auch manchmal unseren Gästen, sozusagen als Spardose für die großen Ereignisse, die man vielleicht später auch mal privat für sich anzettelt.
Ja.
Mit Familie, Freundin, guter Begleitung oder mit dem Mann, je nachdem, wie man gerade unterwegs ist. Und deswegen gebe ich auch gerne Gebrauchsanweisungen für die Stadt. Selbst wenn man da jetzt gerade nichts unternehmen kann, weise ich darauf hin und sage, wenn Sie wieder hierher kommen, das ist das Kino, wo Sie reingehen sollten. Oder das ist ein Museum, dafür braucht man ein bisschen extra Zeit, lohnt sich aber aus diesem oder aus jenem Grunde.
Dein Herz schlägt auch besonders für die Museen in Madrid,
ja,
bei dem, was du gesehen hast, vielleicht weltweit. Am Paseo del Prado, spreche ich das richtig aus?
Perfekt, Paseo del Prado.
Da gibt's das Museumsdreieck.
Richtig.
Was bekomme ich hier an Geschichte über Madrid?
Es gibt ein eigenes Museum über Madrid tatsächlich, mhm, aber ganz ehrlich, das ist im Verhältnis jetzt nicht so der Brüller. Da muss man schon ein großer Stadtfan sein. Ich bin im Zweifelsfall eher dafür, die Stadt direkt zu erleben. Dazu gehört tatsächlich das Museumsdreieck. Du hast die Sammlung Thyssen, die liegt sozusagen an einer Spitze von diesem flachen Dreieck. Thyssen Bornemisza, ich kann das glaube ich nie richtig aussprechen, ist eine der bedeutendsten privaten Kunstsammlungen der Welt. Es wurde lange diskutiert, wo kommt sie jetzt hin, nach Spanien oder vielleicht in die Schweiz oder sogar in Deutschland. Sie ist nach Madrid gekommen vor längerer Zeit und sie beinhaltet überwiegend Gemälde, die vom 14. Jahrhundert bis ins 19. frühe 20. reichen, und sehr, sehr gut ausgestattetes, sehr modernes Gebäude, und das auch nur wenige Schritte eigentlich vom Museo del Prado, dem eigentlichen Rolls-Royce der spanischen Bildergalerien, wenn du so willst, die sich eben auch am Paseo del Prado befindet.
Ist es eher ein Fluch oder ein Segen, wenn man so aus den Vollen schöpfen kann, wie du es ja in Madrid ganz offensichtlich vorfindest? Man hat ja aufgrund der Fülle, die einem da zur Verfügung steht, vermutlich doch Entscheidungsprobleme. Möglicherweise kommen da noch die Wünsche von deinen Gästen mit dazu. Wie kriegst du das alles hin? Gehst du da nach Bauchgefühl oder hast du da so All-Time-Favorites, die immer irgendwie ankommen?
Es gibt All-Time-Favorites, die immer ankommen. Ein gutes Beispiel ist die Führung im Prado, wo du ja aus 100.000 Bildern eine kleine Auswahl machen musst, dass die Leuten nicht einfach nur schwindelig wird und sie hinterher gar nichts gesehen haben.
Ja.
Du musst Prioritäten setzen. Und diese Prioritäten gehen, ich würde mal sagen, auf der einen Seite Extreme wie Instagram-Highlights, die müssen dabei sein. Und das andere sind radikale, persönliche Favorites, die du dann aber auch so überzeugend anmoderieren kannst, dass jeder glaubt, das ist das Höchste. Warum? Weil es für dich das Tollste ist. Und das ist das Lied, das du mit vollem Herzen singen kannst. Und dann summt man auch gerne mit, auch wenn vorher keiner die Melodie je gehört hat. Und so gilt es tatsächlich für vieles, was wir unterwegs mit unseren Gästen aus dieser unendlichen Fülle der Möglichkeiten, die gegeben sind, herausnehmen.
Wie schwer fällt dir das Summen, wenn du am Abend zuvor auf dem Broadway von Madrid warst, auf der Gran Vía, sage ich das richtig?
Ja, auf der Gran Vía.
Ist es dann schwer? Ist das so eine Feiermeile, wo man wirklich unterwegs ist, um Leute zu treffen, um vielleicht das eine oder andere Bier zu testen, möglicherweise Wein?
Die Gran Bier ist tatsächlich am Abend nicht so aufregend. Ach. Sie ist optisch so toll über Tag, weil, wenn du so willst, die Gran Bier ist die Visitenkarte, was wir die Gründerzeit nennen, pompöses Zeitalter, wilhelminisch. Es ist das Ende der spanischen Kolonialzeit, wo noch sehr viel Geld da war. 1898 geht der spanisch-amerikanische Krieg für Spanien verloren, Kuba geht weg, die Philippinen, Katastrophe, Riesenkrise. Aber da war das Geld schon investiert in die Gran Vía und da wurde noch mal richtig pompös die alte Kolonialmacht Spanien, wenn du so willst, inszeniert, was mit fantastischen Bauwerken, die alle aussehen wie Sahnetorten aus Schiefer und Beton, dastehen, beginnt beim Cibeles-Brunnen und der aberwitzigen Hauptpost der ehemaligen, die auch aussieht wie ein Kirchengebäude. Das ist toll für die Optik, das ist schön zum Flanieren, aber wenn ich am Abend die Movida, wie das in Madrid heißt, also das Nachtleben, das Abendleben, die Bars, die Restaurants erleben möchte, dann gehe ich von der Gran Vía Richtung Puerta del Sol, Richtung Zentrum und Königspalast und biege gleich ab, denn dann komme ich zur Plaza Santa Ana. Und ich habe dir ja versprochen, da werden wir nachher wieder sein, denn da ist nicht nur die Cerveceria Alemana, die Deutschland-Kneipe, die aber nichts mit Deutschland zu tun hat, sondern es sind wahnsinnig viele Bars, sehr viel versteckte Kneipen. Und ich wünschte mir manchmal, ich hätte mal einen Monat mit einer kompetenten Kneipenführung, wo ich mal so richtig kennenlerne, was ich mir bis jetzt alles an sensationellen kleinen Juwelen der Madrilener Kneipen- und Restaurantszenerie verborgen hat. Also da ist unglaublich was los. Aber mit der Gran Vía liegst du schon mal auf dem richtigen Weg und bist damit dann auch schon in der richtigen Ecke.
Ich habe gehört, die Tapas auf der Plaza de Santa Ana sollen großartig sein. Kannst du das bestätigen?
Das kann ich nur bestätigen. Die Tapas, tapar heißt ja auf Spanisch zudecken, so ein bisschen Appetit zu decken, ein bisschen, nicht? Tapar. Die Tapas sind super. Es ist auch von Bar zu Bar verschieden. Ist in Madrid eine echte Kultur, wenn du an die Plaza Mayor kommst, den Hauptplatz oder die Nebenstraßen, das ist ja alles sehr nahe Spazierentfernung. Eine sensationelle Bar neben der anderen und wenn du es ernst meinst mit spanischem Schinken, und das ist ein Thema, dann gehst du in das Museo del Jamón.
Ach, sowas gibt es auch.
Das Museo del Jamón, auf Deutsch ins Schinkenmuseum.
Ja.
Das ist so eine Kette, nicht? Und in diesem Schinkenmuseum hängen, du ahnst es, hunderte von Schinken von der Decke und du kriegst da eben von der allgemeinen Serrano, das ist da so für die ganz billige Abspeisung, bis hin zu den mit Eicheln genährten Schweineschinken, die Kaviar-Varianten, die dann schon 30, 40 Euro pro 100 Gramm kosten können.
Oh.
Und diese Bandbreite ist beim spanischen Schinken drin und ist dann schon mehr als eine Tapa. Und bei sowas überlege ich mir natürlich auch, ob ich dann dazu einfach nur ein Bierchen trinke oder einen schönen Rotwein vielleicht oder was anderes.
Na klar. Wir haben über das Nachtleben gerade gesprochen, Andreas.
Ja.
Wenn ich es mal ein bisschen ruhig ausklingen lassen möchte, wo gehe ich denn da hin? Wo kann ich die Seele baumeln lassen nach einer Woche voller Erlebnissen mit dir als mein Reiseleiter?
Wenn ich in Madrid bin, würde ich vielleicht jetzt so den Trubel, den man am Abend gerne hat in der Altstadt oder auch das Remi und Demi rund um die Plaza Mayor, würde ich vielleicht noch ein bisschen hinter mir lassen. Ich würde etwas weitergehen bis zum Königspalast, Plaza de Oriente, der große Platz an dem sehr eindrucksvollen Königspalast, der gerade mal 300 Jahre alt ist und tatsächlich auch der Ort ist, wo die spanische Königsfamilie Empfänge abhält, nicht dort lebt, aber Empfänger abhält. Die Plaza de Oriente liegt direkt davor. Sie ist ein wunderschöner, weitläufiger, auch schön bepflanzter Platz in Halbkreisform. Und da sind etliche Cafés. Das erinnert so ein bisschen an die mondäne Ecke in Paris. Mhm. Und überhaupt hat Madrid an einigen besonders noblen Ecken, wo es dann nicht ganz so eng und verwinkelt ist, hat tatsächlich Madrid ein bisschen was vom Paris des 18. und besonders des 19. Jahrhunderts. Und diese Café-Atmosphäre mit Platz, mit wunderschönen Markisen und witzigen Angeboten, was die Kulinarie und den Kaffee betrifft. Diesen würde ich mir dann suchen, um in Madrid ein bisschen die Seele baumeln zu lassen. Wenn das noch zu urban ist, wenn mir ein Kaffee noch zu urban ist, dann würde ich in den Parque de Retiro gehen. Der Parque Retiro in Madrid ist, wenn du so willst, die grüne Oase. Ja. Er ist im 18. Jahrhundert angelegt worden, also in einer Zeit, als die Aufklärung in das doch recht konservative Spanien kam. Und man hat diesen Platz nicht nur für die Königsfamilie und den Adel, sondern auch für die Bevölkerung schnell zugänglich gemacht. Und mit seinen Gewässern zum Rudern, mit seinen Pavillons, mit seiner üppigen Vegetation ist er eine echte Oase. Unsere Gäste gehen auch gerne dort mal hin. Das ist nicht weit vom Prado-Museum zum Beispiel. Um dort einfach grün zu atmen und ganz wichtig, den Menschen zuzusehen. Denn da sind natürlich mehr als bei der Movida, bei der abendlichen Barrunde in der Altstadt, da sind die Familien unterwegs. Spanien, nebenbei bemerkt, ist nach Italien das Land mit dem geringsten Nachwuchs, mit der niedrigsten Geburtenrate, Das katholische Spanien. Mhm. Und die Atmosphäre in diesem Park ist deswegen auch für mich und für unsere Gäste immer ein Labsal. Aber dafür braucht man natürlich Zeit.
Darf man da auf der Wiese liegen?
Ja. Nur nicht nackt.
Wie schade.
Ja, je nachdem. Es ist also ein nach wie vor gesittetes Land, wobei natürlich Madrid auch das Abbild einer Neuöffnung ist nach einer Diktatur, die ich in Spanien noch erlebt habe. Mhm. Madrid ist ja bis 1975 im Zeichen des Diktators gestanden, des Caudillo, des Generalissimo, Francisco Franco, der zu Zeiten, als ich bereits ein kleiner, junger, reisender Europäer war, auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs, im Osten sah es anders aus, war Spanien tatsächlich noch eine Diktatur. Mhm. Das Erwachen von Madrid in diese neue Demokratie ab 1975-80 und das Eintreten in die EU, zunächst einmal, wenn man so will, von Herzen in diese europäische Gemeinschaft und dann auch in der Währung, ist ein Prozess, der sich in Madrid in vieler Hinsicht abbildet und deswegen auch für uns so interessant ist, weil es eben kein Kriegsgewinnler, kein Kriegsverlierer wäre Spanien, sondern er hatte seinen Bürgerkrieg, dieser spanische Koloss. Und als er 39-40 aus diesem Bürgerkrieg erwachte und Europa im Weltkrieg lag, hat sich Spanien eben anders entwickelt. Und das ist das wirklich Interessante, auch in Madrid. Denn dort, ob es in der Architektur, in den vielen anderen kleinen Zeichen einer Stadt zu sehen ist, kann man einen sehr eindrucksvollen Nachklang dieser letzten 50 Jahre auch mitbekommen.
Vielleicht, Andreas, hast du ein paar praktische Tipps für uns, wenn es nach Madrid geht. Was muss ich denn wissen, wenn ich auf eine Reise in die Region gehen möchte? Hast du vielleicht ein paar Tipps für uns, welche Zeit möglicherweise ist denn die beste, um Madrid zu bereisen und kennenzulernen?
Madrid liegt auf dem 40. Breitengrad, das muss man sich mal vorstellen. In München sind wir auf dem 48., sind also weiter nördlich. Madrid ist zwar schon Richtung Mediterran, aber Madrid ist doch noch in der gemäßigten Zone. Es liegt auf 700 Meter Höhe. Das bedeutet, es ist die zweithöchstgelegene Hauptstadt in der EU, nebenbei bemerkt. Und das bedeutet, dass in einem kontinentalen Klima, und wir sind im Herzen des Iberischen Vierecks, die spanisch-portugiesische Halbinsel ist ein Viereck, und da, wo sich die Eckpunkte gewissermaßen mit Linien kreuzen würden. In der Mitte, ziemlich genau, liegt Madrid. Das bedeutet, wir haben auf fast 700 Meter Höhe, mitten im kontinentalen Klima, ein Klima der Extreme. Es kann im Sommer ohne weiteres 40 Grad und das über Tage hinweg, nachts abkühlend auf 32, das ist der Hammer, Juli, August sein. Und im Winter sind minus 5 oder minus 8 Grad keine Seltenheit. Madrid hat also ein Klima, das man ernst nehmen muss. Wenn ich im Sommer dorthin fahre, unbedingt was Leichtes und dann den berühmten Schal gegen die Aircondition und die Zugluft. Im Winter warm, Pullover und dergleichen. Am schönsten ist für mich die Zeit in Madrid, wenn der Übergang kommt. Und zwar ist es der Frühling und der Herbst, wo sich die Wetterextreme sehr ausgeglichen geben. Im Frühling schlagen die Bäume viel früher aus als bei uns. Und im Herbst haben wir zwar keine spektakuläre Laubfärbung, aber es ist eine sehr schöne Stimmung, wenn dann auch im Parque de Tiro und die Alleebäume der Stadt langsam anfangen, dem Sommer Abschied zu geben und sich erkennbar darauf vorbereiten, dass ihnen der Winter die Blätter raubt.
Was war denn dein lustigstes Erlebnis mit deinen Gästen? Ich hatte das einige andere Kollegen von dir auch schon gefragt. Die hatten hin und wieder einen zum Besten geben können. Gibt es auch etwas, wo du sagst, oh Mann, ja, da war wirklich mal Gaudi bei uns angesagt. Das war wirklich eine sehr interessante, sehr witzige oder vielleicht auch sehr emotionale Sache, die du dort erleben durftest mit deinen Gästen. Gibt es sowas in deiner Erinnerung?
Eine kleine Anekdote zum Restaurantleben in Madrid. Du weißt vielleicht, dass Hemingway zur Zeit des Bürgerkriegs auch eine Zeit lang in Madrid zugebracht hat. Der Death in the Afternoon, Tod am Nachmittag, und einiges ist ja von ihm aus dieser Zeit auch geschrieben. Und wo immer du hinkommst im Zentrum von Madrid, Hemingway slept here. Hier hat Hemingway geschlafen. Hier hat Hemingway gegessen. Hier hat Hemingway seinen Whisky getrunken. Hier war Hemingway mit seiner Freundin. Hemingway war überall. Es gibt ein Lokal in der Nähe von der Plaza Mayor. Da steht am Eingang, sehr schönes altes Lokal, steht am Eingang ein großes Schild: Hemingway never ate here. Hemingway hat hier nie gegessen. Logisch, dass ich da mal reingehen musste.
Sehr, sehr schön. Also ich merke schon, die Reise mit dir, Andreas, wird ein Abenteuer. Intensiver Leben mit Andreas in Madrid. Kommt definitiv auf meinen Zettel, bestenfalls ja mit dir.
Das wird mich freuen.
Ja. Vielen, vielen Dank für die feinen Einblicke in das Wesen der Stadt und die Menschen, die dort leben. Ich wünsche dir noch lange, lange Spaß bei der Arbeit und natürlich auch tolle Gäste. Hab eine schöne Saison und bis bald vielleicht wieder hier zu einer anderen Stadt.
Ne? In der Tat.
Und wenn Sie jetzt neugierig geworden sind und noch mehr über die Reiseleiterinnen und Reiseleiter erfahren möchten, besuchen Sie uns online auf studiosus.com. Da gibt es noch mehr Infos, Filme und Anregungen für die nächste Reise. Das war Intensiver Leben, der Reisepodcast von Studiosus. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und dir, Andreas, vielen, vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank, René.
Intensiver Leben, der Reisepodcast von Studiosus.